Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist Professor Uwe Janssens, Chefarzt und ehemaliger Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Heinemann.
Herr Professor Janssens, ich habe Sie neulich in einem Fernsehinterview gesehen. In Ihrem Büro hängt, wenn ich das richtig erkannt habe, ein Bild des italienischen Opernkomponisten Giuseppe Verdi. Wie viel Macht des Schicksals ist bei Corona noch im Spiel?
Das haben Sie wirklich sehr schön gesagt. Ja, Giuseppe Verdi, Macht des Schicksals, das ist natürlich eine sehr, sehr tragische Oper. Die
Stimmt.
geht katastrophal aus mit dem Tod der Protagonistin. Darum geht es ja gerade nun nicht. Ich glaube, Macht des Schicksals bedeutet ja auch, dass man es kaum noch beeinflussen kann. Es gibt ein Schicksal. Ich denke mal, das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich haben wir doch alles in der Hand und haben es auch in der Hand gehabt. Und ich muss schon sagen, ich stimme da Herrn Bundeskanzler Scholz gestern zu, wie er gesagt hat, dass er eigentlich, wenn wir das mal vergleichen mit den anderen Ländern in Europa, wirklich sehr gut durch die Pandemie, gerade in den letzten Wochen unter Omikron durchgekommen sind. Vergleichen wir das mal mit Ländern, zum Beispiel Dänemark, die sehr stark geöffnet haben und jetzt exorbitant hohe Krankenhausaufnahmeraten haben und das ist noch viel bedauerlicher, hohe Sterbezahlen haben, doppelt so hohe 7-Tage-Sterberaten wie in Deutschland. Also ich denke, wir haben es doch ganz gut gemacht. Es wird jetzt über Lockerung diskutiert. Die Bevölkerung, und das ist verständlich, hat einen Durst danach, endlich wieder in die Freiheit zu kommen. Aber wenn ich heute auf die Zahlen sehe, lieber Heinemann, 236.000 Neuinfektionen nochmals. Das ist zwar ein bisschen weniger als letzte Woche. Und wir sind, und das kann man ablesen, vielleicht über dem Zenit der Omikron-Welle hinaus. Nichtsdestotrotz haben wir doch noch sehr hohe Zahlen. Und ich bin mal gespannt, was diese schrittweisen Lockerungen dann ausmachen werden. Und in der Tat, die Kritik, die ja auch kommt, was kommt nach der Öffnung? Was für Basismaßnahmen können die Länder dann ergreifen? Und wie sieht es zum Beispiel, Sie haben das eben gesagt, Ihre Korrespondentin aus der Hauptstadt, die Testungen. Wie werden die Krankenhäuser damit umgehen, wenn sie nicht mehr in die Lage gesetzt werden, zumindest sicherzustellen, dass Besucher zum Beispiel virusfrei ins Krankenhaus kommen und dann vielleicht Menschen anstecken?
Welcher Basisschutz muss gewährleistet sein nach dem 20.
Wir haben noch immer eine Omikron-Variante unterwegs. Wir wissen nicht, was im Herbst kommt. Das heißt, wir wissen noch nicht, wenn wir jetzt sehr, sehr schnell öffnen würden, ob diese Welle, die jetzt abflacht, nicht sehr lange läuft. Und das ist ja das große Risiko. In der Tat haben wir jetzt, würden wir das jetzt sehen, wenn wir jetzt eröffnen, kann es durchaus sein, dass die Welle zwar abnimmt, aber die Dynamik sich abflacht und wir noch längere Zeit mit höheren Zahlen zu tun haben. Das heißt, wo ich ganz klar sagen muss, in Innenräumen mit Masken, wo viele Menschen zusammen sind, dass die noch Masken tragen, muss man ganz klar nochmal darauf hinweisen. Die Masken und vor allen Dingen, das muss man sagen, die FFP2-Masken bieten einen eindeutig höheren Schutz vor der Transmission, Übertragung des Virus, als es beispielsweise ein lockerer angelegter chirurgischer Mund-Nasen-Schutz macht. Mhm. Also da werden wir tatsächlich mit diesen einfachen Maßnahmen, die hocheffektiv sind, uns weiterhin schützen müssen. Das wird für den öffentlichen Nahverkehr gelten. Das wird für Bereiche gelten, wo viele Menschen zusammenkommen, wo keiner vom anderen weiß, wie der Infektionsstatus ist. Und wenn wir uns dran halten, und wir haben uns lange dran gehalten, dann können wir tatsächlich bei einer abnehmenden Ansteckungsrate tatsächlich das Virus weiter im Griff halten. Und das Allerwichtigste wird doch bleiben, die Impfungen. Herr Heinemann, wir haben immer noch tatsächlich über den 60-Jährigen wirklich viel zu viele, glaube ich, knapp 2,8 Millionen Ungeimpfte.
Wir haben jetzt gerade eben gehört, es soll also schrittweise Öffnungen geben. Einzelne Bundesländer sind bereits vormarschiert. Wie blicken Sie auf diese Ausstiegsstrategie von Bund und Ländern?
Gut, das ist jetzt eine ganz klare politische Entscheidung, die natürlich auch geprägt worden ist von einer relativen Uneinigkeit im Vorfeld. Wenn wir allein auf die Äußerungen einiger Ministerpräsidenten im Süden und im Norden blicken, die zum Teil sehr unterschiedliche Inzidenzen in einigen Ländern noch haben. Das heißt, wir haben 6 Länder, die Protokolle, glaube ich, Ergänzungen dabei gelegt haben. Also von Einigkeit kann mal wieder so nicht ganz richtig die Rede sein. Da gab es viel Knirschen im Getriebe. Gut, wir haben jetzt schrittweise Öffnung. Zuerst können die Leute zusammenkommen. Das ist tatsächlich, glaube ich, der kritischste Moment. Wir sind jetzt noch mit sehr hohen Ansteckungszahlen. Selbst wenn man gesagt, geimpft und genesen können jetzt in unbeschränkter Anzahl zusammenkommen, haben wir, und das wissen Sie auch, mittlerweile genügend geimpft, genesen, die noch nicht geboostert sind, die tatsächlich auch angesteckt sich haben und dann auch selbst in diesem Kreise, die scheinbar geschützt sind, das Virus nochmal verbreiten können und zu einer weiteren Verbreitung dann in andere Bereiche beitragen können. Auch in diesem Bereich würde ich dann dringend dafür plädieren, dass man hier darauf hinweist, dass Masken tragen und Abstand halten eine ganz wichtige Maßnahme ist. Was die Öffnungen in den Restaurants betrifft, das wollen wir mal sehen. Die Geschäfte, das kann man ganz klar verstehen, dass hier die 2G-Regeln im Einzelhandel fällt. Wenn Sie auf die Geschäfte des täglichen Bedarfs blicken, wo überhaupt keine Maßnahmen und Kontrollen erfolgen, dann ist das absolut nachvollziehbar, dass man in einem Schuhgeschäft tatsächlich sich jetzt darüber freut, dass hier auch diese Regeln jetzt fallen. Ja, und was dann der Mitte März bedeutet, das werden wir dann sehen. Wenn alles fällt, man würde aber vorher noch Beschlüsse machen müssen, wie es dann weitergeht. Und das ist dringend erforderlich.
Professor Janssens, die Bild-Zeitung titelt heute, die Intensivstationen in Deutschland seien nie überlastet gewesen. Können Sie das bestätigen?
Ich habe davon gehört, dass es heute in einigen Medien genau wieder diesen Aufschlag gibt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist ja immer alles relativ. Wenn Sie mit vielen, vielen Menschen auch in unserer Fachgesellschaft sprechen, die 2 Jahre jetzt hinter sich haben, gab es Zeiten, da ging es gut. Was ist Überlastung? Natürlich waren die Intensivstationen überlastet. Und ich glaube, es ist, ich möchte das jetzt mal auch sehr überspitzt sagen, ein bisschen zynisch, so eine Headline zu bringen, wo ich persönlich so viele Schwestern und Pfleger kenne, die wirklich ermüdet sind, kaputt sind und sagen, sowas haben sie nicht erlebt und möchten es auch nicht mehr erleben. Und ich denke schon, wenn Sie Stationen hatten, zum Beispiel nehmen wir die Charité, wo Sie zum Teil 110, 120 beatmete Covid-19-Patienten haben, das ist eine Qualität der Intensität. Davon zu sprechen, dass die Leute nicht überlastet gewesen sind, das ist nicht fein. Und das ist auch wieder ein Angriff, ein politischer Angriff gegen Intensivmediziner, die noch nicht im Sinne haben, sich erstens zu bereichern, zweitens der Pharmaindustrie hinterherzulaufen und was für andere Anschuldigungen dann noch gemacht haben. Das betrübt mich zutiefst. Es deutet darauf hin, dass hier ein politischer Wille hintersteckt. Und es deutet darauf hin, dass man damit unterstreichen will, dass alle Maßnahmen, die bisher getroffen worden sind, falsch gewesen sind, übertrieben gewesen sind. Und ich denke mal, heute, ich sage es Ihnen, werden 261 Tote wiederum vermeldet. Und auch gestern hatten wir 242 Neuaufnahmen Intensivstationen. Das ist deutlich, natürlich relational weniger, entspricht aber genau den 0,1% anteilig an den Infektionszahlen, die wir zum Teil täglich haben. Ich denke mal, die Belastung ist weiterhin da und wir haben ja unterstützt. Nicht nur Covid-19, wir haben auch andere Patienten, aber wenn Sie 10-20% anteilige Covid-19-Patienten auf Intensivstationen haben, ist das eine erhebliche Zusatzbelastung wegen des großen Aufwandes der Betreuung, der Intensität der Betreuung und der Dauer der Betreuung.
Herr Janssens, Sie sind Mediziner, kein Wahrsager. Ich frage trotzdem, was erwartet uns absehbar im nächsten Herbst und Winter?
Eins muss man sagen, der Begriff, und da bringe ich dem Bundesgesundheitsminister zu, Freedom Day, ist absolut irreführend und weckt irgendwelche Fantasien, die nicht erfüllt werden können. Wir müssen davon ausgehen, dass wir den Stamm Delta noch irgendwo unter uns haben. Der lebt auch noch weiter neben dem Stamm Omikron. Und wir müssen auch davon ausgehen und müssen befürchten, wie wir das in 2 Jahren erlebt haben, dass sich auch irgendwo in der Welt unter Umständen eine andere Variante nochmal entwickelt. Das ist jetzt kein Alarmismus, das sind klare Vorhersagen, die wirklich weltweit führende Virologen auch immer wieder darauf hinweisen. Das sind halt Warnungen, dass man sich nicht einfach zurücklegt und sagt, es ist vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Wir haben es geschafft, tatsächlich dank der Impfungen eine katastrophale weltweite Entwicklung zu verhindern. Das ist ein großes Geschenk und darüber können wir froh sein, auch stolz sein, dass es klappt. Und daran müssen wir arbeiten. Wir werden mit dem Virus noch mindestens dieses Jahr und nächstes Jahr leben und vielleicht lebenslang mit dem Virus leben, aber das Virus beherrschen und uns mit ihm zurechtfinden. Ich glaube, das ist eine nicht wahrsagerische Vorhersage, sondern das wird eintreten. Aber wir werden uns wieder zurückkämpfen, nicht in das Leben, was wir irgendwann mal 2019 gehabt haben, bevor das alles losging, aber in ein Leben, das uns wieder wirklich viele, viele Freiheiten und eigentlich ein nahezu normales Leben ermöglicht. Da bin ich mir relativ sicher.
Professor Uwe Janssens, der ehemalige Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, ich danke Ihnen auch. Wiederhören.